Diese Rolle der Mutter, die ich wähle, wie möchte ich die füllen? Natürlich will jede Mutter irgendwie das Beste, aber das eigene Beste ist halt nicht immer das Beste, nur auch für das Kind. Das sind so Dinge, die ich eben sehr, sehr wichtig finde und ich glaube auch, die wirklich befreiend sind, wenn man sie nimmt, dass man erkennt, okay, ich kann dieses Leben begleiten, ins Leben hineinzuwachsen, diese Seele ins Leben ein Stück weit begleiten.
Wenn nicht ganz, ganz viel Leid entsteht in dieser Diskrepanz, wie es sein soll, so wie es eigentlich ist. Und das in diesem, ja, im Akzeptieren von dem, wie es momentan ist. Oder auch, dass zum Beispiel, klar, das erfahre ich jetzt nochmal viel mehr, wirklich so im psychologischen Kontext mit Störungsbildern. Da gibt es ja immer irgendwie, ich sag mal, was Defizitäres, irgendwas Schwieriges, was belastend wirkt. Oder auch Kinder, die vielleicht kognitiv schwächer sind. Das anzuerkennen und wirklich zu akzeptieren, das ist oftmals ein riesen, riesen Schritt. Und das ist ja auch total verständlich, wenn man wieder guckt, okay, was wird einem irgendwie gesellschaftlich ver...
Das ist auch auf eine Weise das, was am nächsten an bedingungsloser Liebe im menschlichen Erfahrungsfeld möglich ist. Weil es ja nicht heißt, dass man alles gut heißt, was das Kind macht, aber dass trotzdem dieses positive Band einfach da ist. Und es hat halt nichts Verpflichtendes, sondern es ist halt einfach aus dem Leben heraus. Durch diese Weitergabe des Lebens. In unserer heutigen Folge des Creative Changeworks Podcast beschäftigen wir uns mit dem großen Thema, was bedeutet Muttersein eigentlich? Was ist in dieser Rolle enthalten? Und vor allem auch, wie viel Freiheit haben wir eigentlich, diese ganz, ganz entscheidende Rolle im Leben zu füllen? Wir beschäftigen uns weit darüber hinaus, was es bedeutet, gesellschaftlich anerkannt zu sein, sondern viel mehr darauf ausgerichtet, was alles an Entfaltungsspektrum auch enthalten ist und wie daher jeder seine eigene Rolle darin finden kann. Wir wünschen ganz viel Freude beim Zuhören, viele gute Erkenntnisse und wir hoffen natürlich auch, dass wir die Motivation, die eigenen Rollen im Leben zu hinterfragen und persönlicher zu füllen, bei euch allen entfachen. Viel Freude! Enorm viele Fragen zum Thema und wie gehe ich als Mutter denn idealerweise mit der und der Situation um? Und da habe ich einen Haufen zu sagen gehabt und dann kam die Frage, kannst du nicht mal einen Kurs dazu machen? Und ich habe mir gedacht, einen Kurs dazu zu machen ist aktuell tatsächlich etwas schwierig, aber warum keine Podcast-Folge? Und dementsprechend sprechen wir heute über Rollenbilder, eben spezifisch auch und vor allem auch vom Fokus her auf das Thema Muttersein und energetische Ansätze, Verständnis-Thematiken, die einfach auch dieses Erfüllen von der eigenen Mütterlichkeit vereinfachen soll, klarer machen soll und besser in Fluss bringen soll, einfach auch durchs Leben hindurch. Aber das Ganze ist natürlich auch sehr gut auch für andere Rollenverständnisse adaptierbar. Und dementsprechend hoffe ich sehr, dass für all die Mütter und all die Menschen, die definitiv da draußen zuhören und auch in anderen Rollen mit Sicherheit wachsen müssen und wachsen dürfen, weil das ist das Schöne, egal was man für eine Position man zu einem Menschen hat, das ist immer ein Stück weit eine Rolle und Rollen sind was sehr, sehr Gutes und das ist sehr, sehr gut, weil man sie gestalten kann. Und genau, darüber werden wir in den nächsten Minuten für euch uns unterhalten. Katrin, du hast dich ja schon intensiv darauf vorbereitet. Wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen wieder gesprochen. Was sind denn dir für dich so für Input und vielleicht auch schon Erkenntnisse in der Vorbereitung gekommen?
Ja. Also witzigerweise hatte ich jetzt die letzten Wochen immer wieder so den Satz im Kopf,
Ich mache da nicht mit. Und zwar, weil ich das halt einfach auch so ein bisschen erlebe im Freundesbekanntenkreis, dass schon auch ziemlich viel Druck auf den Müttern herrscht. Und ich selbst habe ja kein Kind und dachte mir aber, boah, ja, da sehe ich irgendwie schon auch so ein bisschen mit Unbehagen entgegen, was da alles irgendwie auch so auf einen, also ja, warten kann und
dabei so zukommt.
Genau, ja. Und habe das auch ja so ein bisschen in der Recherche entdeckt, einfach so dieser gesellschaftliche Wandel. Also ich fand es total spannend, zum Beispiel zu sehen, wie hat sich denn das Mutterdasein oder die Rolle der Mutter in den letzten 100 Jahren gewandelt. Zum Beispiel in Zeiten des Nationalsozialismus, wo ja Mütter irgendwie so von wegen unter Adolf Hitler, man soll möglichst viele arische Kinder gebären. So dann hat sich's verändert, dass Muttersein und Arbeitstätigkeit immer mehr verbunden wird in der ehemaligen DDR, schon viel früher als in Westdeutschland. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich, wir sind mitten in dem Umbruch. Also 2007 kam dann das Elterngeld und seither habe ich das Gefühl, ist in Deutschland eigentlich immer noch eine Riesenfindungsphase von, wie wird es jetzt ausbalanciert, was sind verschiedene Familienmodelle, jetzt sind es irgendwie mit der ganzen Genderbewegung ist es nochmal komplexer geworden und von dem her, ja, glaube ich, ist es schon auch einfach mit Herausforderungen verbunden und genau, wie du aber auch schon schön eingeführt hast, eben auch so diese Qualität daraus auch machen zu können und mitwirken zu können, was man eben gern möchte.
Naja, ich finde es jetzt auch, weil du so ein bisschen den historischen Kontext ja schon angesprochen hast, auch ganz spannend, wie eben gerade auch in Deutschland ja diese Verknüpfung eben von Ost-West ja auch stattgefunden hat oder auch nicht so stattgefunden hat. Mhm. Weil ich da jetzt gerade auch in den letzten 2 Jahren einige Dokus zu angeschaut habe, auch Politiker, die im Osten aufgewachsen sind und da quasi schon in ihre politische Laufbahn eingestiegen sind und wo dann eben über die Wende sich ja auch ganz viel verändert hat, weil eben in der ehemaligen DDR es sehr viel normaler war, einfach zu arbeiten. Das war ganz normal, dass die Kinder irgendwo im Kindergarten oder so waren und die Mütter halt trotzdem berufstätig waren und dann die großen Schwierigkeiten tatsächlich mit der Wende angefangen haben, weil in Westdeutschland halt noch viel mehr dieses Bild gelebt wurde, ja, die Mutter bleibt zu Hause beim Kind oder bei den Kindern und kümmert sich um die Kinder und der Mann geht halt arbeiten und schafft das Geld ran und eben tatsächlich ja auch so dieses Thema alleinerziehend zu sein, hat sich ja auch enorm verbreitet in den letzten 30 Jahren mit Sicherheit. Also ich weiß, meine Eltern haben sich scheiden lassen, getrennt haben sie sich, da war ich 13. Das heißt, ich habe meine Pubertät dann tatsächlich noch so in der Weise auch erlebt, in der Trennung. Und meine Mutter war dann alleinerziehend und eben auch wirklich hauptverantwortlich für alles, was uns anging und hat eben dann auch wieder angefangen zu arbeiten, nachdem sie lange Zeit zu Hause war oder nur dann so kleine Jobs gemacht hat, die jetzt auch sich auf uns nicht groß ausgewirkt haben und die Schwierigkeiten, die das damals mit sich gebracht hat und der Druck, der damit aber auch verbunden war, war schon groß und ja, und auch heutzutage denke ich auch so dieses ganze Thema mit Frauen, wo es jetzt normal ist, erfolgreich zu sein. Am besten hat jeder seine eigene Firma, hat auch am besten dann noch 3 Kinder nebenbei, ist nicht auf einen Mann angewiesen, sorgt dafür, dass die Kinder natürlich super vielfältig aufwachsen, alles ermöglicht bekommen, was man sich nur wünscht, dass man 5-mal im Jahr am besten noch gemeinsam in Urlaub fährt, dass am besten dann auch noch die Beziehung zum Ex-Partner super harmonisch ist und man sich super toll versteht und so. Das sind natürlich so Bilder und ich mache es jetzt bewusst auch ein bisschen überzeichnet, aber Social Media zeichnet ja auch viel. Das wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema nochmal.
Stimmt, ja.
Wir mal ansprechen. Na, und wo ich eben auch eben gerade in dem Kurs, den ich gerade angesprochen habe, der diese Folge inspiriert hat, wo eben diese Druckthematik und diese Anspruchsthematik eben von klein auf sehr deutlich war. Oder ich eben auch immer wieder Klientinnen habe, die zum Beispiel, wo der Kinderwunsch und die Erfüllung des Kinderwunsches so der Lebenstraum eigentlich war. Und dann, wo dann das Kind oder die Kinder auf der Welt waren, sich halt eine ganz andere Realität abgezeichnet hat. Und halt nicht so dieses Bilderbuch Familienleben, sondern dann eben Schwierigkeiten in der Beziehung aufgetreten sind, dann doch eine Trennung gekommen ist, dann wieder die Frage, kann ich mich überhaupt trennen? Großes Thema, ja, aber mein Kind soll nicht ohne einen Anteil aufwachsen und so weiter und so fort. Wo ich wirklich immer wieder feststelle, wie viele Prägungen gesellschaftlicher Natur, kollektiver Natur da teilweise noch wirken. Und das sind ja Altprägungen. Ich glaube, wir haben neulich schon mal auch drüber gesprochen, so im Vorgespräch, aber ich habe das jetzt in letzter Zeit immer wieder gesehen, gibt es ja auch auf Social Media diverse Kanäle, die dann so Werbefilme von früher zeigen. Dr. Oetker, ganz besonders. Ja. Liebende Frau macht natürlich für ihren Mann schon einen Pudding, wenn er von dem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt. Ja, also diese Bilder, und das waren ja Bilder, die auch intensiv waren und die ja auch massiv, auch gerade wo das Fernsehen dann kam, ja produziert wurden, die aber auch schon vorher vorherrschend waren. Wie hat eine Frau auch zu sein? Und natürlich hat eine Frau Kinder zu bekommen. Und natürlich ist es klar, dass diese Kinder dann wohlerzogen sind und dass diese Kinder dann natürlich auch eine schulische Karriere durchlaufen und natürlich alle nur hochintelligent sind. Und also ich schaue mir auch ganz gern so historische Serien an. Und da haben wir ja eben auch ganz oft, ja, was die Aufgaben der Mütter sind. Und ich finde, auch wenn es zeitlich für uns natürlich sehr weit weg erscheint, aber Strömungen davon wirken gesellschaftlich trotzdem nach wie vor nach. Und wie du gesagt hast, da ist ein Haufen Druck mit in Verbindung.
Ja, und auf jeden Fall, wie du auch sagst, dass da eben diese Bilder, die auf Social Media kreiert werden und dass halt alles gleichzeitig in so einem Ideal gelebt werden muss, dass das einfach ganz, ganz, ganz viel Druck erzeugt. Und was ich auch so spannend finde, ich habe eben oft auch das Gefühl, dass es die Frauen so wegbringt von ihrer eigenen Intuition und so dieser Verbundenheit mit dem Wissen, okay, was ist irgendwie richtig für mich. Und ich hatte es letztens erst mit einer Freundin davon, die jetzt auch schwanger war, und die meinte, ja, sie findet das total schwierig. Sie ist so eine, von Grund auf eine sehr natürliche und irgendwie auch verbundene Person. Und sie meinte auch, ständig bei irgendwelchen Voruntersuchungen musst du dann irgendwie unterschreiben, dass du hier die Verantwortung nicht trägst und so. Und dass eigentlich ganz viel Verunsicherung auch stattfindet. Und das finde ich irgendwie auch so schade, dass ja, wir Frauen da uns gegenseitig auf eine Art auch so verunsichern und so dieses, und wer hat jetzt noch den tolleren Körper und wer kriegt es irgendwie noch besser hin, statt zu sagen, hey, das ist echt eine freaking anstrengende Zeit, lass uns gegenseitig unterstützen, so. Ja.
Nee, voll. Und eben mal um den Einstieg nochmal tiefer auch in diesen Kontext, den ich auch in dem Seminar dann aufgenommen habe, zu machen. Und auch das Thema Rollen nochmal konkret auch anzusprechen. Weil prinzipiell muss man ja sagen, keine Frau ist nur Mutter, sondern das Leben erweitert sich durch die Mutterschaft. Und prinzipiell, das Muttersein definiert sich in erster Linie mal darüber, dass man einem Menschen das Leben schenkt. Und sich dann auf die eine oder andere Weise, und eben auch, es gibt Mütter, die werden nie mit ihren Kindern zusammen sein. Es gibt ja auch Mütter, die kriegen ihr Kind und das Kind wird dann zur Adoption zum Beispiel freigegeben. Also prinzipiell, Mutterschaft ist erstmal durch den Vorgang des Gebärens. Das klingt jetzt wieder sehr nüchtern, aber prinzipiell ist es halt am Ende des Tages so. Und dann ist die Frage, und was mache ich damit? Und diese große Frage, was möchte ich damit machen? Was bin ich in der Lage, auch damit zu machen? Und da sind wir ja eben auch beim Thema Adoption. Ja, manche fühlen sich einfach nicht in der Lage, für ein Kind zu sorgen. Ob es jetzt wegen dem Alter ist, wegen den sozialen Hintergründen, wie auch immer. Und dann ist halt in dem Fall die Fürsorge unter Umständen damit erfüllt, dass ich sage, okay, ich gebe es in andere Hände, wo dafür gesorgt wird, dass es an einen Platz kommt. Weil eine Einschätzung da ist, okay, ich werde mich nicht drum kümmern können und ich werde meinen Ansprüchen nicht genügen können oder den Ansprüchen von irgendjemandem anderen. Was bedeutet das aber auch? Alles, was über das Gebären eines Kindes und damit das Weitergeben des Geschenkes des Lebens hinausgeht, ist eine Rolle, in die man hineinwachsen muss. Und auch darf. Und es gibt Dinge, die werden näher an einen herangetragen und gefordert. Zum Beispiel, wie ist es, das Kind dann im Leben zu haben? Das heißt, es hat Hunger, die Windeln müssen gewechselt werden, es hat seinen eigenen Schlafrhythmus und all diese Dinge. Das ist jetzt mal die eine Geschichte, aber das sind ja die ganz physischen Geschichten. Und dann aber auch wieder die Frage, okay, aber was kann und will ich eben emotional auch mitgeben? Was für Werte möchte ich vermitteln? Und dann aber auch sich wieder bewusst zu werden, okay, aber das ist eine eigenständige Seele und diese Seele wird auch einen Weg gehen, der nicht nur vom eigenen Persönlichen geprägt sein wird. Und ich glaube, das ist was, und deshalb sage ich es, und das klingt vielleicht ein bisschen provokant auf den ersten Blick, aber es ist wirklich eine Frage, diese Rolle der Mutter, die ich wähle, wie möchte ich die füllen? Und da muss man halt sagen, ist, glaube ich, jetzt auch gerade eine Zeit, wo sehr viel Abrieb stattfindet, wo eben geschichtlich natürlich Muttersein extrem geprägt ist. Ich finde es auch immer ganz spannend, auch im energetischen Kontext. Zum Beispiel bei den Aura-Kursen, da arbeiten wir mit der Akasha-Chronik. Akasha-Chronik, kurze Zwischeninfo, ist ein großes energetisches Feld, in dem alle Energiefrequenzen, die auf der Erde jemals existiert haben, mit drin sind. Und man kann eben über den Zugang zur Akasha-Chronik diese Energien sich runterladen und kann die zu heilerischen Zwecken nutzen. Und wir nutzen das dann eben auch immer als Möglichkeit, mal Energien an sich, ohne die ganzen persönlichen Bewertungsstrukturen wahrzunehmen und einfach mal zu fühlen, wie fühlt sich dann zum Beispiel die Energie von Gummibaum an sich und nicht das, was ich ganz persönlich mit Gummibaum verknüpfe. Ja, der eine findet Gummibaum total uninteressant, der andere liebt Gummibäume vielleicht. Ja, und dann einfach mal zu schauen, die reine Energie von Gummibaum, wie ist denn das eigentlich? Weil wir eben einfach Bewertungen auf alles tragen. Und deshalb zum Beispiel mal so eine Energie von Mutterliebe oder Mütterlichkeit oder Mutter als reine Energiefrequenz, ohne meine ganzen eigenen persönlichen Bewertungsstrukturen wahrzunehmen und mal pur sozusagen ins Erleben zu bringen. Das ist super spannend an der Arbeit mit der Akasha-Chronik. Das ist sehr bewusstseinserweiternd und ich finde es oft ganz, ganz spannend, weil gerade auch mit dem Thema Mutter und Mütterlichkeit und Mutterliebe oder mütterliche Energie sind alles verschiedene Energien. Ja, das Wort erzeugt eine andere Frequenz. Werden oft so viele Dinge verknüpft, die in der Energie gar nicht zwangshaft drin sind. Da eben auch Mann sein, Frau sein, Weiblichkeit, Männlichkeit ist auch damit, aber eben auch gerade dieses Mutterthema. Und daher sich mal bewusst zu sein, was heißt es denn wirklich in der Essenz und eben rein jetzt vom Prinzip her ist es wirklich Leben weitergeben, Leben schenken. Das ist es. Und dann die Frage, und was verbinde ich mit dem Leben am Positiven und möchte ich weitergeben? Und auch da kommt ja immer dieser große Aspekt mit rein, es ist ein Geschenk des Lebens. Das heißt, wenn ich etwas geschenkt bekomme, kann ich trotzdem entscheiden von diesem Geschenk, was nutze ich wie. Und das ist ja eben auch der Punkt, jedes Kind hat seine eigene Seele und hat seine eigene Agenda für dieses Leben. Und natürlich will jede Mutter irgendwie das Beste, aber das eigene Beste ist halt nicht immer das Beste nur auch für das Kind. Und deshalb werden Dinge angenommen werden und manche Dinge gar nicht. Und damit eben auch Frieden zu schließen. Und auch damit Frieden zu schließen, dass man nicht auf jeden Prozess des Kindes 100%igen Einfluss hat, weil eben da auch andere Aspekte mitwirken. Und das sind so Dinge, die ich eben sehr, sehr wichtig finde. Und ich glaube auch, die wirklich befreiend sind, wenn man sie nimmt, dass man erkennt, okay, ich kann dieses Leben begleiten, ins Leben hineinzuwachsen, diese Seele ins Leben ein Stück weit begleiten. Wenn man mehrere Kinder hat, und viele haben vielleicht diese Erfahrung gemacht, das eine nimmt ganz, ganz viel von der Begleitung total freudvoll an. Und das andere Kind gar nicht und sagt, lass mich in Ruhe, ich will meine Freiheit. Und dann ist die Freiheit zu schenken und trotzdem vielleicht einen stabilen Rahmen zu geben für das Kind, was halt das braucht, auch ein Ausdruck des Mutterseins und nicht weniger als für das Kind, was halt mehr davon will und all diese Dinge. Und ich glaube, das ist echt so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, deshalb das mal aus dieser energetischen Sicht zu betrachten. Was bedeutet das am Ende des Tages, Mutter zu sein, und was öffnet das aber auch für Freiräume, diese Rolle selbst zu füllen und selbst zu entscheiden, was gebe ich da rein? Und deshalb ist es ja auch so, dass in diesem Prozess ganz, ganz viel eben aber auch deutlicher wird, was für Prägungen trägt man selber? Was hat man selber mitbekommen? Was hat man angenommen? Was hat man von der eigenen Familie angenommen? Was hat man aber auch von der Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist, angenommen? Und ich glaube, darin liegt ganz, ganz viel Potenzial, auch mehr wieder zu dem zurückzukommen, was du angesprochen hast, nämlich zu dem eigenen Intuitiven, zu dem intrinsischen auch fühlen, okay, was ist jetzt für meine Mutter-Kind-Beziehung das, was ich geben möchte? Da liegt wahnsinnig viel Freiheit auch drin. Und deshalb, jedes Kind ist anders, jedes Kind braucht einen auch als Mutter anders. Und jede Mutterrolle wird etwas anders sein mit dem einen Kind oder mit dem anderen Kind.
Wir hoffen sehr, dass dieser Podcast dir Freude bereitet und du viele neue Erkenntnisse über unser Gespräch erlangst. Wenn du mehr wissen möchtest, findest du natürlich mehr Details auf unserer Homepage www.creativechangeworks.com und du kannst hier auch wirklich sehr, sehr gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns buchen, um einfach herauszufinden, ob unsere Ausbildung, unsere Angebote dir an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst, weiterhelfen kann. Wenn du darüber hinaus auch noch Vorschläge hast für unsere Podcast-Reihe, dann schick uns gerne deine Interessen, denn wir versuchen natürlich immer auch auf eure Wünsche einzugehen und dementsprechend freuen wir uns immer auch auf positiven Input. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Freude weiterhin.
Eben einen Satz, den ich auch ganz, ganz oft höre: Ich möchte jedem Kind gerecht werden. Ich möchte jedes Kind gleich behandeln. Vergiss es. Welchen Menschen kann man überhaupt gleich behandeln? Jeder Mensch möchte was anderes, braucht was anderes. Ja, deshalb, ich glaube nicht, dass das wirklich möglich ist.
Ja.
Und
das ist nämlich auch meine Arbeit.
Ja, genau. Das ist jetzt vielleicht mal ganz interessant, so aus deiner Perspektive auf deine Arbeit. Vielleicht ist es sehr
ganz. Genau, dass irgendwie so oftmals so dieses Bild kommt von, als Familie wollen wir so ein Kreis sein. Wir alle haben irgendwie so gleich viel Nähe, es ist harmonisch, wir sind miteinander verbunden.
Das ist so Mutter-Kind, dieses klassische idealisierte Bild.
Ja, genau, und dass da eigentlich ganz, ganz viel Leid entsteht in dieser Diskrepanz, wie es sein soll, so wie es eigentlich ist. Und das in diesem, ja, im Akzeptieren von dem, wie es momentan ist. Oder auch, dass zum Beispiel, klar, das erfahre ich jetzt nochmal viel mehr wirklich so im psychologischen Kontext mit Störungsbildern. Da gibt's ja immer irgendwie, ich sag mal, was Defizitäres, irgendwas Schwieriges, was belastend wirkt. Oder auch Kinder, die vielleicht kognitiv schwächer sind. Das anzuerkennen und wirklich zu akzeptieren, das ist oftmals ein riesen Schritt. Und das ist ja auch total verständlich, wenn man wieder guckt, okay, was wird einem irgendwie gesellschaftlich vermittelt.
Ja. Ja, und dazu fällt mir jetzt eben auch, weil du das Defizitäre angesprochen hast, auch nochmal ein, weil ich das viel eben auch in der energetischen Praxis kenne, eben gerade in schwierigen Beziehungskonstellationen zwischen Mutter und Kind, wo viele Mütter, und das ist ja auch oft auch gerade in dieser postnatalen Phase, wenn dann Hormonabfall ist und dann viele ja auch so in eine Depression unter Umständen sogar reinrutschen und das manchmal auch dazu führt, dass so diese Emotionalbindung nicht so richtig zustande kommt. Weil genau, viele ja. So diese Vorstellung schon haben, ne, das ist dann auch wieder so, ja, und dann ist das Kind auf der Welt und das ist das Schönste überhaupt, was man sich nur vorstellen kann und ich muss jetzt das und das fühlen. Ja. Und dann kommt's nicht, weil halt vielleicht die Geburt mega hart war und dann der Hormonabfall stattfindet. Gibt's ja auch mittlerweile viele, die viel offener darüber sprechen, dass es eben dann in dem ersten Moment vielleicht gar nicht das größte Glück ist, was man sich immer vorgestellt hat. Für manche ja, aber nicht für jeden. Und das ist auch nicht muss. Sondern dann eben auch die Beschäftigung auch mit sich selbst und mit den eigenen Bedürfnissen und was brauche ich auch dazu, um einen Zugang zu dieser neuen Rolle zu bekommen und eben auch zu meinem Kind auf eine Beziehung tatsächlich auch gut aufzubauen. Ich meine, ich stelle mir das auch, bin ja auch nicht Mutter, aber ich stelle mir das auch total schräg vor auf eine Weise. Dann wächst dann Leben in einem heran. Man hat diese Verbindung und auf einmal ist es extern. Ich glaube schon, dass das auch eine ganz spezielle Art von Erfahrung ist, ja, dass auf einmal dieser Mensch da ist und das, was vorher so in einem war, nicht mehr in einem ist. Und im prinzipiell muss man sagen, beginnt ja dieser Loslösungsprozess, der für viele halt präsenter wird dann in der Teenagerzeit mit der Geburt. Mhm. Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht sogar, in dem Moment, wo die Empfängnis stattgefunden hat, beginnt auch schon wieder das Loslassen. Das heißt, eigentlich ist ja genau dieser Moment, dass ich empfange quasi das Kind. Es wächst noch heran, so dass es leben kann. Und dann wird's halt auch physisch losgelassen. Das ist ja der erste große Loslassschritt. Es ist halt ein ständiges Loslassen und die Resonanzen auch auf Loslassen und Zulassen und Geschehen lassen sind natürlich, finde ich, auch in diesem ganzen Thema Muttersein schon sehr, sehr intensiv. Und deshalb die Frage nicht, wie ist es ideal, sondern was ist unserer gemeinsamer bester Weg, wo wir gemeinsam heranwachsen können und dran wachsen können. Und wo ich eben auch ganz, ganz viele anderweitig sehr, sehr positive Gegenbeispiele gehört habe, eben dann auch, wo zum Beispiel schon in der Schwangerschaftsstörung festgestellt wurden und sich dann Mütter trotzdem entschieden haben, das Kind auszutragen und dann sagen, boah, das ist das größte Geschenk überhaupt, auch dieses Kind, was kognitiv vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist oder sowas in der Familie zu haben. Aber wo ja genau auch das stattfindet, ist einfach zu nehmen, wie es kommt und mit dieser Haltung, ich mache das Beste draus. Was ja nicht heißt, dass es idealisiert ist und dass man sagt, es ist alles nur gut. Aber dieser Fluss, dass ich mache das Beste draus und sich selbst zu erlauben, reinzuwachsen, und das ist halt vielleicht gerade dann, wenn es nicht so ist, wie man es erwartet hat und man sich darauf einlässt, ist ja nochmal anders, als wenn man sagt, okay, eigentlich ist alles gut. Eben habe ich jetzt schon häufiger mit auch Klienten gehabt, wo eben so die Geburt wahnsinnig anstrengend war, wahnsinnig schwierig war und dann erstmal die Enttäuschung und dann die Versagensgeschichte. Ich habe das Kind nicht auf natürlichem Weg gebären können. Ne, wo ganz, ganz viel so Projektionen dann auch auf einen selber stattfinden und das aber alles so diese Bindung auch unterbricht, beziehungsweise eben auch die Mutterliebe. Und das ist, glaube ich, wirklich was trotzdem auch in der Seele irgendwie angelegt ist, dann auch unterbricht in der Entfaltung. Und wo ich schon so, so oft auch in der ganzen Energiearbeit das erlebt habe, wo teilweise die Mütter sich Jahre, Jahrzehnte abgekämpft haben mit Schwierigkeiten der Verbundenheit mit dem eigenen Kind und auch eine Scham da war. Und das Kind auch einfach alle Punkte getriggert haben in ihnen, die man nur triggern kann. Und wo tatsächlich eben dann aufgrund dessen, dass das dann energetisch geheilt wurde, endlich diese Mutterliebe auch fließen konnte. Weil das, da bin ich überzeugt, dass diese Energie immer da ist, weil dieses Band eben schon sehr speziell ist. Und Mutterliebe, und das ist halt auch sowas, es ist halt bedingungslos. Ich glaube, das ist auch auf eine Weise das, was am nächsten an bedingungsloser Liebe im menschlichen Erfahrungsfeld möglich ist. Weil es ja nicht heißt, dass man alles gut heißt, was das Kind macht, aber dass trotzdem dieses positive Band einfach da ist. Und es hat halt nichts Verpflichtendes, sondern es ist halt einfach aus dem Leben heraus. Durch diese Weitergabe des Lebens.
Mhm, sehr schön. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, hatte ich schon auch so ein paar innere Ambivalenzen, weil ich musste witzigerweise an Unterricht denken in der 12. oder 13. Klasse. Da hatten wir Pädagogik und Psychologie. Und da hieß es, der Mensch ist zum Beispiel im Vergleich zu anderen Spezien, wenn er geboren wird, ja überhaupt gar nicht überlebensfähig. Also geht ja einfach nicht. So, wir sind auf Nahrung angewiesen, wir sind auf Bindung angewiesen. Und genau deswegen sind wir ja auch so bindungsorientierte Wesen und sozial abhängig. Und dass ja eigentlich darin auch schon wieder so eine riesen Diskrepanz liegt. Du sprichst vom Loslassen, was eigentlich schon irgendwie so im Bauch stattfindet. Und gleichzeitig ja aber die totale Abhängigkeit.
Naja, aber totale Abhängigkeit ist ja auch wieder, weil am Ende kann, also ja, in irgendeiner Weise brauchen wir Bindung, aber das ist ja eben prinzipiell, ich weiß es gar nicht, wie es in der Natur wäre. Jetzt zum Beispiel bei Pferden oder sowas. Ich meine, Tiere stehen ja auch relativ schnell auf, ja, sie können sich schon eigenständig bewegen, aber sie suchen trotzdem auch immer ein Sozialgefüge. Und da gibt's ja jetzt auch, also gerade in der jetzigen Zeit durch die Medienpräsenz, tausende von Beispiele, wo sich eben dann auch teilweise artfremde Tiere anderen annehmen und die mit großziehen. Das heißt, irgendeine Form von Bindung ist auch da notwendig. Ich weiß nicht, wie es bei Insekten ist oder sowas, aber wenn wir jetzt mal im Säugetierbereich bleiben, ne, also diese Bindungsdynamik, die finden wir schon auch einfach im Tierreich genauso wieder. Was halt anders ist, ist, dass wir uns nicht selbstständig fortbewegen können. Das ist so. Und halt, aber eben viele Säugetiere, schau dir Hasen an. Hasenbabys, die können auch, sind auch noch nicht fertig. Katzen, ne, die haben auch geschlossene Augen. Also von daher.
Ja. Also wir hatten halt damals irgendwie nur behandelt, so, dass es ja bei Menschen einfach, ja, mindestens, keine Ahnung, 16 Jahre sind, bis man irgendwie dann eigentlich sich selber versorgen kann, wenn man dann halt irgendwie eine Ausbildung macht oder arbeiten geht.
Aber das liegt am Sozialgefüge, weil wenn du schaust, also eben. Da muss ich jetzt an so eine Situation denken. Da war ich in Jordanien und da war ein Dreijähriger, der Steine verkauft hat. Der quasi seinen Lebensunterhalt, also der war zwar in seinem Familiengefüge eingebunden, aber ne, der ist da in diesem, das war in Petra, ist da umeinander gelaufen und hat seinen Lebensunterhalt verdient.
Ah, oh, wow.
Der war wirklich drei. In unserer Gesellschaftsstruktur ist es so, aber das ist sehr von den sozialen Gegebenheiten auch abhängig. Und eben, und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir mehr uns eben auf die Intuition verlassen müssten, was eben auch Essen angeht. Ich finde es eben total spannend, ich habe ja ein Pferd und mein Pferd würde nie eine für Pferde giftige Pflanze fressen. Ich habe das ja schon oft beobachtet, auch wenn wir im Wald ausreiten sind. Der schnuffelt dran und geht dann zur nächsten. Und wenn ich so mit ihm rumgehe, das verlieren Pferde auch. Also es gibt ja immer wieder da auch Situationen, wo Pferde dann sich vergiften, weil sie irgendwie Pflanzen fressen, die in der Koppelnähe sind oder im Wald, wenn sie unterwegs sind. Aber prinzipiell haben wir das, glaube ich, schon intrinsisch auch in uns, so dieses Überleben wollen und in irgendeiner Weise auch Sozialverbindungen zu suchen. Ich glaube, das ist aber eben im Leben selber. Also wir sind auf Netzwerke angewiesen. Und da ist es ja eben auch so. Es gibt viele, die wachsen nicht unbedingt bei den leiblichen Eltern auf. Und das ist bei Tieren genauso. Und ja auch eben in tierischen Sozialverbänden haben wir es auch oft so. Ich glaube, Elefanten, das ist ja auch immer, die wachsen, werden großgezogen von den Großmüttern, Tanten und so. Also es ist auch immer im größeren Sozialverband. Und das denke ich mir halt auch. Wir Menschen sind ja, also unsere Strukturen haben sich ja auch sehr herausentwickelt, auch aus Wertestrukturen und so weiter, also auch gesellschaftlichen Wertestrukturen. Und da ist es ja auch in anderen Ländern, in anderen Regionen auch mehr so, dass es aus einer Großfamilie ein Stamm ist, also eine größere Gemeinschaft, die sehr viel näher auch miteinander ist. Und unsere Gesellschaftsform hat das hervorgebracht, eben, wie hat das zu sein? Und die Aufgabe trägt die Mutter, das war ja früher auch noch viel mehr. Mhm. Ich jetzt auch viele gesehen habe, eben auch, ich interessiere mich ja da auch immer so ein bisschen, wie es kulturell woanders läuft und wo ich auch weiß, so Auswanderungspaare, die dann nach Deutschland kommen und die sagen, boah, hier laufen so viele Väter mit ihren Kindern rum, das gibt's bei uns gar nicht. Das verändert sich schon sehr, oder ich weiß auch ältere Generationen, die dann sagen, das ist schon toll, dass heutzutage so viele Väter ihre Kinder auch in die Kita bringen oder sowas. Das war halt vor 20 Jahren auch noch ganz anders. Hm. Und wo ich mir denke, auch da die gesellschaftlichen Veränderungen, die du auch am Anfang angesprochen hast, das wird alles aufgeweicht. Und durch die Aufweichung wird es auch in Frage gestellt. Durch die Infragestellung folgt halt auch ein bisschen weniger Klarheit in der Orientierung. Es ist nicht mehr so sehr, es ist so, sondern wie könnte es noch sein? Und es wird auch aufgrund der Umgebungsumstände auch was anderes angefordert. Und dann ist eben die Frage, was macht man daraus? Und deshalb am Ende des Tages sind es Rollen, die wir füllen dürfen, die wir ein Stück weit füllen müssen. Und es ist wirklich die Frage, was möchte ich als Mutter, aber genauso als Vater und letztlich, welche Art von Mensch in dieser Rolle möchte ich eigentlich sein? Wie definiere ich die Aufgabe, die über das Ich schenke das Leben hinaus noch wirkt?
Mhm.
Und ich glaube, dass sich da viele überladen und die Verantwortung zu groß sehen. Ich bin mir sicher, die Leute, die diesen Podcast hören, da wird es eher in die Richtung gehen. Und wo ich glaube, dass es mal ganz gut ist, einfach auch zu beleuchten, okay, was ist auch realistisch? Also wie viel Einflussnahme ist auch tatsächlich realistisch? Und auf der einen Seite kann man ganz, ganz, ganz viel machen, aber es ist eben nicht alles. Und es ist am Ende des Tages auch einfach ein Teilabschnitt des Lebens und das ist ein wichtiger, da haben wir ja auch schon in unseren vorherigen Lebensphasenreihen drüber gesprochen, dass natürlich auch Kindheit, Pubertät und so weiter eine wirklich wichtige und auch entscheidende Phase des Lebens ist. Aber alles ist veränderbar. Und deshalb auch, und das vielleicht auch nochmal, dieses große Thema, die Angst davor, irgendwas falsch gemacht zu haben und damit das Leben des Kindes versaut zu haben. Das wird auch immer wieder gegenteilig bewiesen, dass es nicht so ist. Weil auch wenn, natürlich, wenn man vielleicht auch einen Fehler mal gemacht hat, der eben auch negativ beeinflusst hat, und das kann natürlich immer passieren, aber in jeder Beziehung kann das passieren, ist auch immer die Möglichkeit, dann etwas daraus zu machen vom Kind, von Kindesseite. Und ob das ist in der Kindheit selber, und da muss man sagen, sind ja auch die Kinder jetzt oft schon sehr viel resilienter. Das heißt, sie lassen sich auch weniger gefallen an manchen Dingen als vielleicht früher. Das heißt, die Infragestellung der Erwachsenen wird, glaube ich, schon intensiver in dieser Zeit im Verhältnis zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube, so wenn ich so an meine Schulfreunde auch von früher denke, da hat sehr viel mehr Zucht und Ordnung noch geherrscht, als das heutzutage der Fall ist. Wenn ich so höre, wie teilweise miteinander gesprochen wird, das war bei uns undenkbar. Was aber auch ein Ausdruck von mehr Freiraum ist. Und hat beides, hat ein Für und Wider, glaube ich. Aber auch, man kann das ganze Leben lang sich damit beschäftigen und kann sagen, okay, da habe ich echt was damals übernommen, was eigentlich überhaupt nicht hilfreich ist. Und dann kann ich wieder neu entscheiden. Und was mache ich jetzt damit? Ist es immer einfach? Nein, aber das Leben ist halt komplex und ist ein großer Prozess des Wachsens. Und das hört nicht auf. Und von daher, jeder Fehler kann auch verändert werden.
Ja, das stimmt. Das ist schön, dass du das nochmal sagst. Ja, auch eine große Freiheit drin.
Ja.
Und eben, dass Beziehungen auch so sehr wandelbar sind. Auch über den Tod hinaus.
Absolut. Das ist jetzt nochmal schön, dass du es aufgreifst, weil eben in dem Moment, und da sind wir natürlich in den familiären Rollen ganz im Speziellen, Beziehungen können zu Ende gehen. Also wenn ich jetzt sage, eine Paarbeziehung, eine freundschaftliche Beziehung kann zu Ende gehen. Mutter und Kind bleibt man ein Leben lang. Und auch über das Leben hinaus, das ist eben auch wieder die systemische Komponente, die einfach nachwirkt. Und in dieser Inkarnation wird man immer das Kind der eigenen Mutter sein, beziehungsweise auch wenn man Mutter ist, das die Mutter des eigenen Kindes. Und die Beziehung wächst weiter, solange wir leben. Und daher ist auch immer so viel Gutes drin, auch eben über das Leben hinaus. Und ich finde, das ist echt auch was wirklich gut ist, sich bewusst zu machen. Dadurch wandelt sich jede Beziehung auch ein Leben lang. Und nicht dran festzuhalten, wie es vor 20 Jahren war, sondern zu schauen, und wo stehen wir jetzt? Und wie kann ich ein richtig gutes Kind sein für meine Mutter? Und wie kann ich aber auch, wenn ich Mutter bin, eine gute Mutter sein jetzt für mein erwachsenes Kind von 50 Jahren? Es ist anders als mit 20 und es ist anders als mit 5 und es ist anders als mit 3 Monaten. Und das ist ja auch wieder eine große Freiheit. Das heißt, es ist wirklich wandelbar.
Stimmt, ja.
Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Kernpunkte abgedeckt.
Genau, die wichtigsten.
Und unsere Hoffnung ist, dass einfach die Freiheit, die auch darin liegt und auch die, vor allem die vielen guten Möglichkeiten, das zu gestalten und vor allem auch die, das Loslassen können von manchen Ansprüchen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die einfach auch niemandem dienen am Ende des Tages. Das wollten wir hauptsächlich vermitteln mit dieser Podcast-Folge. Mhm. Und wir hoffen sehr, dass es gelungen ist.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Das war die Folge zum Thema Muttersein. Was bedeutet das eigentlich wirklich? Welche Rollen sind tatsächlich gegeben und was machen wir da draus? Und wie viel mehr Freiheit steckt drin? Wir hoffen sehr, dass du wirklich diese Freiheit auch erleben konntest und eben auch mitnehmen kannst, auch wenn du vielleicht in ganz anderen Rollenstrukturen in deinem Leben drin steckst. Wir werden in Zukunft den Podcast etwas ausführlicher machen, das heißt, die Folgen werden länger, dafür nicht mehr jede Woche, sondern nur noch alle 3 Wochen. Nur in Anführungsstrichen, ich weiß und habe ganz, ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass viele gar nicht hinterherkommen mit all den Folgen und dementsprechend wird es etwas ausgedehnter, tiefgängiger. Und wir haben ja jetzt auch seit einiger Zeit das Videoformat, wo wir auch hoffen, dass einfach die Lebendigkeit unseres Austauschs noch besser mit rüberkommt. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich sehr, wenn du auch die nächste Folge wieder teilst. Und folg uns gerne auf YouTube, Spotify, Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Dann verpasst du auch definitiv keine Folge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und Katrin und ich freuen uns auf jeden Fall, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinschaust. Einen schönen Tag dir.